Vielen Dank, liebe Frau Störmer, für Ihren sehr detaillierten, sehr inhaltsreichen Vortrag. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen ganz, ganz kurz nur die wesentlichen Stationen noch einmal ins Gedächtnis rufen, um die Diskussion zu erleichtern. Asylanträge müssen in Deutschland gestellt werden, und zwar persönlich gestellt werden. Und der erste Kontakt einer Asylbewerberin, eines Asylbewerbers ist in aller Regel mit der Polizei. Zweitens, was mir nicht ganz klar war oder überhaupt nicht klar war, wir haben zwar 16 Erstaufnahmen, nämlich in 16 Bundesländern, aber dass die Bundesländer für verschiedene Nationen zuständig sind, was ja irgendwo auch ein gewisses Chaos produziert, wenn ich darüber nachdenke, das war mir nicht klar. Und dann hat Frau Störmer über Probleme und Wege bei der Unterbringung, beim Spracherwerb, bei der Arbeit gesprochen, Schule, Studium, Leistung, Gesundheitsversorgung. Die Dauer des Asylverfahrens hat sie aufgesplittet. Sie hat die verschiedenen Formen einer positiven Entscheidung aufgezeigt und hat aufgezeigt, was passiert, wenn jemand abgelehnt wird. Frau Störmer, ich hätte zu Beginn eine Frage an Sie als Mitarbeiterin des Diakonischen Werkes. Wie arbeiten Sie zusammen mit der Erstaufnahme? Gibt es irgendwelche präparierten Pisten, wie man im Französischen sagt? Oder kommen die Leute zu Ihnen und suchen Rat bei Ihnen? Oder gehen Sie nach Gießen und Sie bekommen ein gewisses Kontingent, das Rote Kreuz bekommt ein Kontingent? Also Sie sehen, dass ich aus dem Tal der Ahnungslosen im Südviertel komme.
Ja, also wir arbeiten gar nicht mit der Erstaufnahme zusammen, sondern in der Erstaufnahmeeinrichtung haben wir Kolleginnen sitzen. Also es gibt Asylverfahrensberaterinnen, die jetzt zumindest in Gießen ein Büro haben und da unabhängige Flüchtlingsberatung anbieten. Wir wollen das auch für Neustadt und vielleicht auch für Kappel versuchen wir da was einzurichten. Allerdings ist das so, dass das eben über die Kirche läuft, über die Landeskirche und deswegen auch nicht so ganz schnell. Frühestens im nächsten Frühjahr, denke ich, wird es dann tatsächlich funktionieren. Aber das ist sozusagen ein ganz eigener Job. Also für die Menschen, für die wir hier in unserem Büro in der Haspelstraße zuständig sind, das sind die Menschen hier im Landkreis, die schon zugewiesen sind. Also wir haben sozusagen mit denen, also ganz streng genommen haben wir mit den Menschen in Kappel, um es mal hier auf Marburg runterzubrechen, nichts zu tun. Streng genommen müsste ich, wenn jemand aus Kappel zu mir in die Beratung kommt, sagen, sorry, du kannst zwar auch nirgendwo anders hin, aber eigentlich bist du gar nicht mein Job. Weil ich das aber nicht mache, weil ich das auch bescheuert bin, weil wir auch keine Behörde sind, kann ich trotzdem versuchen, diesen Menschen irgendwie im Rahmen meiner Möglichkeiten zu helfen. Aber eigentlich geht es eben es sind andere Fragen. Also in der Erstaufnahmeeinrichtung geht es ganz viel um, tatsächlich ganz viel um Dublin-Fragen. Also wird oft gesagt, ich war in Ungarn, ich war in Malta, ich war sonst wo, wie kann ich damit umgehen? Oder ich habe Familie in Süddeutschland, ich will da gerne hin, ich habe Kinder dort, ich habe Verwandte hier. Also das sind im Grunde kurzfristigere Fragen, die aber auch schneller gelöst werden müssen. Und bei uns im Büro geht es eher um Aufenthaltsverfestigung, um Vorbereitung aufs Interview.
Meine Damen und Herren, es ist an Ihnen.
Ja, vielen Dank. Auch nur eine kurze Frage. Ich habe mich gefragt bei diesem Satz von 600 irgendwas Euro oder ob es da noch so Art Härtefallaufstockung gibt. Sie haben berichtet von einem Rollstuhlfahrer, der zum Beispiel ankommt. Da würde der normale Menschenverstand sagen, der braucht vielleicht 1,5 Euro mehr oder so.
Gibt es nicht. Und das ist ja auch das Problem, warum die Kommunen auch so stöhnen, ne? Weil die eben sagen, wir müssen unheimlich viel Geld aus unserem eigenen Topf da in die Hand nehmen. Und im Grunde wird es auch, zum Land weitergegeben und gesagt, wir können das so nicht. Ihr müsst diesen Satz aufstocken. Der war bis vor kurzem, war der ungefähr bei 470 Euro. Also der wurde erst aufgestockt. Und, ich bin gespannt, was passiert. Wenn natürlich mehr Menschen kommen, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Pauschale steigt, vermutlich nicht so hoch, sagen wir mal so.
Meine Damen und Herren, unsere Praktikantin arbeitet gerade an einer Zusammenstellung der Kosten dessen, was im Augenblick abläuft. Und ich möchte gerne auch mal zusammenstellen lassen, wie wir denn davon profitieren. Denn diese Kosten, die gehen ja nicht in den Schornstein. Darüber redet niemand. Denn es werden ja bei uns Leute beschäftigt. Die Leute, die die Zelte bauen, die Leute, die die Holzhäuser bauen, die Leute im Getränkemarkt, in den Bäckereien und so weiter und so fort. Es gibt im Augenblick, was die Kosten anbelangt, eine Maximalschätzung, dass im Jahr 2015 15 Milliarden Euro aufgewandt werden. Die absolute Maximalschätzung. Ich möchte Ihnen zwei Daten nur daneben stellen. Für die Bundeswehr geben wir in diesem Jahr knappe 40 Milliarden aus und an Steuerhinterziehung und Steuervermeidung hat die alternative Wirtschaftswissenschaftlerinnengruppe in Bremen 132 Milliarden pro Jahr ausgerechnet. Das heißt, wenn sich der Staat nur die Hälfte dieser hinterzogenen Steuern pro Jahr 132 Milliarden holen würde, hätten wir überhaupt kein Problem. Nur, dass Sie das nicht aus dem Auge verlieren. Wer wünscht das Wort, bitte?
Ich habe nur eine ganz kurze Frage, nur so rein strukturell. Wenn man wegen der Arbeit nochmal, wenn man diese 3 Monate warten muss, bis man arbeiten muss, ist das vom Zeitpunkt der Einreise oder der Antragstellung? Oder also ab welchem Zeitpunkt wird das gerechnet?
Ab dem Zeitpunkt, der auf der Aufenthaltsgestattung gestempelt ist. Das ist sozusagen Datum der Asylantragstellung.
Also ich finde es ganz toll für die Arbeit, die Sie für Flüchtlinge auch leisten. Auch die Arbeit, die Sie jetzt hier machen, um Menschen aufzuklären. Ich bin selber betroffen. Ich bin vor 25 Jahren nach Deutschland geflüchtet. Und ich war dankbar, dass es solche Stellen gab, die einen beraten können. Was ich persönlich im System ganz schlimm fand, die Dolmetscher, die dort beschäftigt sind, sind in der Regel nicht Fachleute. Und sie werden auch vom Bundesamt bezahlt. Oft, das ist meine Erfahrung, übersetzen sie absichtlich falsch. Wir haben einen Fall gehabt von einem aus dem Jemen geflüchtet, der da Christ geworden ist und sein eigener Bruder ihn ermorden wollte, weil er den Islam verlassen hat. Und wir baten damals darum, dass der Dolmetscher bitte auf keinen Fall Moslem sein darf. Und trotzdem hat man ihm muslimischen Dolmetscher gestellt, der vieles falsch übersetzt hat. Und aufgrund dessen wurde abgelehnt. Auch den Fall, dass der Flüchtlinge eine Vertrauensperson mitnehmen darf, also während der Anhörung halt anwesend sein darf. Ich weiß, dass wir bei manchen regelrecht kämpfen müssten, dass diese Vertrauensperson mit rein darf. Ich habe persönlich in Gießen erlebt, dass man beschimpft wird von den Beamten. So schlimm ist es. Und ich war einem Sozialarbeiter dankbar, der mir gesagt hat, wenn Sie eine Anzeige erstatten wollen, ich bin auf Ihrer Seite, ich habe das gesehen, das dürfen Sie machen. Und erst als wir damit gedroht haben, dass wir an die Presse damit gehen, dann dürften diese Familien nach dem Gesetz auch entsprechend angehört werden. Da laufen Sachen, die wirklich nicht gut sind.
Nur eine Informationsfrage. Wenn es um gestatteten Familiennachzug geht, welche Familienangehörigen sind da erfasst? Nur Eltern und Kinder oder geht das in einem weiteren Bereich?
Nee, das ist nur die Kernfamilie und es sind auch nur Kinder unter 18 Jahren. Also und schon wenn die Kinder 16 Jahre alt sein sollten, müssen sie nachweisen, dass sie bereits im Herkunftsland bestimmte Integrationsleistungen erfüllt haben. Wobei, nee, das gilt bei dem erleichterten Nachzug nicht. Also bei dem erleichterten Nachzug ist es bis 18 Jahre ohne Probleme, aber ab dem 18. Geburtstag gibt es ein Problem und das ist natürlich für viele schwierig. Ehegatte und Kinder, aber keine Eltern, keine Tanten.
Auch zum Familiennachzug habe ich mich gefragt, muss die Familie, die nachzieht, es dann selber finanzieren? Und wenn das eigentlich so vorgesehen ist, was ist, wenn sie das nicht kann? Übernimmt das der Staat? Springt da jemand ein? Gibt es vielleicht Stiftungen, wenn der Staat es nicht macht? Wie sieht das aus?
Sehr gute Frage, aber leider auch unheimlich deprimierend. Müssen die Familien selber tragen? Und gerade aus Ostafrika einen Familiennachzug zu organisieren, also zwischen 3.000 bis 5.000 Euro ist man da ganz schnell dabei, weil man DNA-Gutachten machen muss, weil in aller Regel keine Geburtsurkunden vorliegen. Die Deutsche Botschaft will auch lieber gar keine Papiere, bevor sie gefälschte vorgelegt bekommt. Ja, kann ich verstehen, aber das Geld muss man halt erstmal haben. Und es gibt auch keine Stiftung. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ich war da jetzt auch schon vielfach am Suchen, weil natürlich ganz, also das ist mit eine der Hauptfragen auch, gibt es finanzielle Unterstützung bei Familiennachzug? Nein, das ist ein riesiges Problem.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierige Frage, aber haben Sie Einblick darin, wie Behörden ganz konkret vorgehen, wenn sie herausfinden wollen, wo die Person bereits europäischen Boden betreten hat, was Sie ja zur Dublin-Verordnung gesagt hatten?
Also da ist es meines Wissens nach so, dass eben erstmal nach dem Fingerabdruck geschaut wird und dass es gibt ein Dublin-Interview. Dieses Dublin-Interview wird relativ früh im Verfahren gemacht. Da wird eben genau abgefragt, welche Wege, ob es irgendwelche Tickets gibt, ob es irgendwelche Beweise gibt und so weiter. Aber wenn die Person da jetzt nichts vorlegt, es werden jetzt also meines Wissens nach keine Rucksäcke durchsucht oder irgendwelche Taschen in Gemeinschaftsunterkünften durchsucht oder so. Das nichts. Und da ist wirklich nur so, es kommt halt leider vor, dass tatsächlich noch das ein oder andere Ticket dabei ist und manchmal auch vorgelegt wird. Das ist dann ein bisschen doof, wenn es dann halt beweist sozusagen, dass man tatsächlich durch ein EU-Land gekommen ist. Aber in aller Regel läuft das auf diese Interviewbasis und auf den Fingerabdrücken.
Eine Frage zur Arbeitsaufnahme. Nach 3 Monaten darf der Arbeitswillige, aber wir haben noch die 15 Monate Prüfung und danach wird die Ausländerbehörde eingeschaltet. In dieser ganzen Zeit gibt es keine Ausweispapiere, nur die Gestattung. Mhm. Das reicht aber doch nicht für einen deutschen Arbeitsvertrag. Wenn ich als Arbeitgeber ihn einstellen will, brauche ich einen Pass. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Hier vorne sind noch 2 Fragen. Passen Ihre Fragen dazu zur Arbeitsberechtigung? Ihre Frage passt dazu, ja.
Ja, meine Frage ist bezüglich von Anerkennung, von Diploma und so weiter. Denn wenn man viele Leute, die nach Deutschland kommen, haben ja auch durchaus eine gute Ausbildung oder eine Ausbildung. Wie ist das Erkennungsprozedere? Weil ich weiß, dass bei uns das damals so war, dass es kaum anerkannt worden ist oder nur Teile davon anerkannt worden sind. Und das erschwert natürlich ja auch eine Arbeit zu finden oder beziehungsweise überhaupt eingestellt zu werden. Genau.
Okay, dann erstmal zu Ihrer Frage wegen dem Pass beim Arbeitsvertrag. Die Menschen bekommen eine Sozialversicherungsnummer. Damit können sie dann einen Arbeitsvertrag unterschreiben, aber den Pass bekommen sie dafür nicht, den haben sie nicht. Und da müssen diese Papiere, die Sie da gesehen haben, diese Aufenthaltsgestattung ausreichen als Identitätsdokument. Das ist quasi so. Anerkennungspraxis ist total schwierig. Also das haben Sie, da hat sich leider nicht viel verändert. Es ist immer noch so, dass sehr viel nicht so anerkannt wird, dass erstmal alle Dokumente natürlich auf Deutsch übersetzt werden müssen auf eigene Kosten, dass dann geschaut wird, was kann wie anerkannt werden. Wenn man schon Unterlagen dabei hat, ist das immer schon großartig. Die allermeisten haben die Papiere gar nicht mehr und dann wird es richtig schwierig. Völlig egal, was für einen Abschluss Sie haben, wenn man das sozusagen auch nicht im Nachhinein irgendwie rekonstruieren kann, sind sie im Grunde auf Null wieder hier. Und da gibt es inzwischen eigene Anerkennungsberatungsstellen, die sozusagen da unterstützen und versuchen, irgendwie zu helfen. Aber ich bekomme schon auch mit, dass das sehr, sehr mühselig ist und sehr, also gerade auch was Studienabschlüsse angeht, sehr viel tiefer eingestuft wird und man sehr viel mehr nachholen muss, als man eigentlich jetzt so denken würde.
Ja, ich habe eine Frage zum Schulbesuch. Sie haben vorhin gesagt, nach dem neuen Programm ist die Schulpflicht mit 18 Jahren beendet. Wenn jetzt jemand mit 17 meinetwegen angefangen hat, gilt es dann, dass er wenigstens seine Ausbildung noch zu Ende machen kann? Oder vielleicht können Sie dazu noch ein paar Worte sagen. Mhm.
Ja, also da ist es so, wenn der mit 17 noch eingeschult wurde, dann hat die Person Glück und kann dann auch so oft wiederholen, bis sie dann den Abschluss hat.
Erst noch einmal Dankeschön für Ihren Vortrag und auch für Ihre sonstige großartige Arbeit. Toll, dass es Ihre Einrichtung gibt. Ich würde gerne wissen, wie überlaufen sind Sie, Ihre Kolleginnen und so weiter? Und speziell habe ich irgendwie gehört, dass es am Frankfurter Flughafen auch diesen Transitzonenbereich gibt und einige Flüchtlingsberatungseinrichtungen damit irgendwie kooperieren. Und fände es mal ganz spannend, ob Sie dazu ein paar Worte sagen können, auch ob es zum Beispiel möglich ist, solche Beratungen zu machen und gleichzeitig zu sagen, aber, lieber Staat, wir sehen das nicht als irgendwie eine legitime Sache an, dass es überhaupt gibt. Also wie gehen Sie mit diesen schwierigen Kontexten um, so vielleicht?
Also es ist so, dass wir, es gibt in Hessen noch sehr viele Einrichtungen oder die von der Landeskirche mitfinanziert werden, die auch Flüchtlingsberatung machen, und zwar unabhängige Beratung, unter anderem auch am Flughafen. Im Frankfurter Flughafen gibt es diesen speziellen Transitbereich, der ist sozusagen noch nicht Deutschland. Also die Menschen, im Grunde sind es solche Transitzonen, die jetzt gerade in den Medien auch diskutiert wird, in ganz, ganz klein. Also da ist sozusagen eine Mini-Erstaufnahmeeinrichtung, wo die Menschen, die am Frankfurter Flughafen ankommen, sofort untergebracht werden. Da ist eine BAMF, also eine Bundesamtsaußenstelle, und dort wird ein Schnellverfahren angewandt, um zu schauen, ist Deutschland für den Asylantrag hier zuständig. In der Zeit bleibt die Person in Frankfurt am Flughafen fest, und erst wenn die Zuständigkeit geklärt wird, wird diese Person in eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung durchgegeben und dann eben auch in den Landkreis zugewiesen. Die Entscheidung trifft dann trotzdem weiterhin Frankfurt. Und ehrlich gesagt ist mir gar nicht bekannt, ob da tatsächlich eine Asylverfahrensberatung stattfindet. Oder, also was ich von Frankfurt weiß, ist, dass es eben die Abschiebungsbeobachtung gibt. Das ist so die andere Seite der Medaille. Da gibt es von der Caritas und von der Diakonie jeweils eine Stelle, die Abschiebungen beobachten, die dort auch an einem runden Tisch sitzen, zusammen mit Bundesgrenzschutz und mit Bundesamt, und die sozusagen, naja, so ein bisschen die Aufgabe haben, die Abschiebungen zu beobachten, zu schauen, ob da alles richtig läuft, zu schauen, ob alle Unterlagen da sind, die im absoluten Zweifelsfall auch nochmal bei einem Anwalt anrufen können, die aber in der Regel jetzt keine Abschiebung verhindern können. Also ihre Aufgabe ist es tatsächlich zu überprüfen, läuft die Abschiebung so, wie sie ablaufen sollte. Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es sozusagen ein Forum, wo dann verschiedene Behörden mit an einem Tisch sitzen, wo dann darüber gesprochen wird, wenn es eben nicht so lief, wie es laufen sollte. Das hat absolut zwei Seiten. Darüber kann man viel diskutieren, wie viel das bringt oder nicht. Die Haltung, die dafür spricht, ist einfach die, dass gesagt wird, naja, wenn es gar keine Abschiebebeobachtung gäbe, dann würde einfach noch viel mehr schieflaufen. Deswegen ist es wichtig, dass es sie gibt. Aber natürlich ist es auch für die Kolleginnen zum Teil sehr, sehr schwierig, weil sie schon mit gebundenen Händen dastehen und im Grunde nichts machen können, außer eben beobachten. Und das ist natürlich trotzdem zum Teil einfach auch sehr, sehr schwierig. Wir sind in so einem großen, losen Kontakt und haben auch immer wieder Treffen, wo wir sozusagen, also aus ganz Hessen, wo wir uns gegenseitig sowohl kollegiale Beratung als auch Austausch als auch Weiterbildung auf dieser Ebene passieren und dann auch Zeit und Raum haben zu diskutieren und dann auch eben unseren Referenten in der Diakonie Hessen wiederum weitergeben können, wenn es daraus politische Forderungen entstehen. Also die Aufgabe der politischen Forderungen haben sozusagen der Dachverband und zur Frage mit dem, wie viel wir hier vor Ort zu tun haben, erklärt sich daraus, wir haben tatsächlich sehr viel zu tun, weil wir eben für den Landkreis mit zuständig sind und nicht nur für die Stadt Marburg. Und dadurch, im Moment ist es eine riesige Katastrophe. Also Stichwort ist Stadt Allendorf, da ist es ganz, ganz wichtig, dass da was passiert, weil da in diesen Zeltstätten einfach im Moment noch gar nichts, noch gar keine Aufklärung, noch gar keine Information irgendwie vonstatten ging. Da versuchen wir jetzt gerade Infoveranstaltungen einzuführen.
Ich möchte eine Sache ganz kurz einflechten. Ich war gestern auf den Lahnbergen, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob Sie mal die Klinik Sonnenblick sich angeschaut haben. Die Klinik Sonnenblick ist, wenn Sie auf die Lahnberge fahren, man fährt rechts ab Richtung Schröck. Bevor man nach Schröck abfährt, ist eine Klinik mit 240 Betten. Nebenan ist ein Neubau entstanden. Der Neubau ist bezogen worden, inklusive Ärzte, Ärztinnen, Physio, Psychotherapie, alles Mögliche. Der alte Bau steht total leer, vollkommen intakt, 240 Betten. Die Betten sind vor 3 Wochen von Leuten aus dem Kappeler Lager herausgeschafft worden. Wahrscheinlich sind sie zerstört worden. Das Haus steht jetzt leer. Wenn jemand weiß, was aus dieser Klinik oben wird, das würde mich total interessieren. Jetzt aber die Kommilitonen in der Mitte, bitte.
So, ja, danke schön. Also ich hatte auch noch mal eine Frage zu dieser Ausbildungssache. Und zwar, wie ist es denn, wenn jemand einen Deutschkurs machen will? Oder was gibt es da denn für Angebote, auch für Erwachsene? Also jetzt nicht für einen Schulbesuch, sondern einfach nur für einen Deutschkurs. Ist es da möglich, dass das finanziert wird oder ist es sowieso vorgesehen oder wie funktioniert es dann?
Also für die Stadt Marburg ist es so, dass die Asylsuchenden einen Stadtpass beantragen können und auch erhalten. Und dann können sie in die VHS, die Volkshochschule von der Stadt Marburg gehen und da können sie umsonst Deutschkurse besuchen. Das heißt also, die Marburg-Stadtbewohnerinnen haben es verhältnismäßig gut. Die Menschen aus dem Landkreis bekommen diese 100 Stunden, von denen ich vorhin sprach, und mehr bekommen sie aber nicht finanziert. Das heißt, wenn sie das Glück haben und in Stadtallendorf oder Kirchhain leben, wo es auch Außenstellen von der Volkshochschule Landkreis gibt oder eben auch in anderen Regionen, wo es die Außenstelle gibt, können sie das Glück haben und einen ermäßigten Kursgebühr von 120 Euro im Semester, glaube ich, den Deutschkurs besuchen, ohne Fahrtkosten zu haben. Wenn die Personen jetzt aber in irgendeinem kleineren Dorf leben, wo es jetzt keine Außenstelle der Volkshochschule gibt, müssen sie schauen, ob es irgendwelche anderen Privatschulen gibt, wo sie die Möglichkeit haben, und müssen auch die Kosten selber tragen.
So, ich glaube, meine Frage nach der Klinik Sonnenblick wird jetzt geklärt. Bitte.
Ja, da kann ich ganz kurz dazu sagen. Die Klinik Sonnenblick wäre natürlich unter Umständen ein gut geeignetes Objekt für die Unterbringung von Flüchtlingen. Aber die deutsche Rentenversicherung, die Klinik Sonnenblick betreibt, möchte das nicht aus wiederum ihren eigenen Gründen, soweit ich da habe. Ja gut, das sind schwerkranke Leute, die da halt ihre Ruhe bräuchten und so weiter. Zu der Einrichtung, die wurde nicht von Flüchtlingen aus dem Kappeler Camp rausgebracht, sondern von der Stadt Marburg zugewiesenen Flüchtlingen, die das in Eigenarbeit gemacht haben für Flüchtlinge. Und die Möbel sind alle gelagert und dienen zur Ausstattung weiterer Unterkünfte.
Ich würde gern wissen, was passiert nach den 3 Jahren, wenn der Flüchtlingsschutz ausläuft. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann unbefristetes Bleiberecht erhält oder was passiert da noch?
Also es ist so, dass das Bundesamt dann nach den 3 Jahren die Möglichkeit hat, ein sogenanntes Widerrufsverfahren einzureichen oder einzuleiten. Das heißt, zum Beispiel war es in den 90er Jahren so, dass sehr, sehr viele Menschen aus Bosnien damals die Flüchtlingsanerkennung erhalten haben. Und nach 3 Jahren wurde aber ein Widerrufsverfahren eingeleitet, weil dann der Krieg dort beendet war. Und dann wurde ihnen die Flüchtlingsanerkennung wieder abgenommen und sie mussten zurück in ihr Heimatland. Genau das Gleiche kann jedem anderen Flüchtling nach den 3 Jahren auch passieren. Wenn aber das Widerrufsverfahren erfolglos bleibt, dann bekommt die Person die Person, die eine Flüchtlingsanerkennung oder die Asylberechtigung hat, ohne weitere ohne weiteren sonstigen Anforderungen die unbefristete Aufenthaltserlaubnis.
Wie weit wird die Hinzuziehung eines Rechtsbeistandes, und zwar im Einzelfall, gewährleistet? Und wie wird sie vor allem eben auch fristgerecht? Wir haben ja gesehen, Fristen sind sehr eng gestrickt worden, zunehmend enger gestrickt worden. Wie wird das möglich gemacht? Es gibt Landräte, die ihren Einkommenden diese Rechtsbeistände zugesagt haben, also durch Worte. Wie wird es realisiert? Das ist also eine Frage, auf die ich eine Antwort hätte. Und dann noch eine andere. Wie geht man eigentlich in dem gesamten Umfeld, in dem Sie nun sehr konkret mit Betroffenen zu tun haben, wie geht man mit der Tatsache oder sagen wir mal so, mit der politischen Einschätzung um, dass es in unserem Lande einen latenten, statistisch höheren Rassismus in den Behörden gibt, als es den statistisch in der Gesamtbevölkerung gibt. Also für die Sinusstudie ist es so, dass 16-20% ein geschlossenes nationalsozialistisches Weltbild haben. In der Behörde ist ja nach der NSU-Verfolgungspanne-Serie schon noch etwas anderes deutlich geworden und auch bestimmte Presse hat sich darüber sehr weit ausgelassen.
Also zur Frage nach dem Rechtsbeistand. Erstmal ist es so, dass tatsächlich es zum Beispiel in der Stadt Marburg gibt es vom Ausländerbeirat jede Woche am Donnerstag eine kostenlose Rechtsberatung. Das findet auch regelmäßig statt. Das ist soweit gewährleistet. Allerdings habe ich auch gedacht, dass Sie noch auf die Frage der Finanzierung hinauskommen, weil das ist ganz oft die Frage. Also es ist nicht so sehr das Problem an Rechtsanwälte, Namen zu erfahren oder Adressen, die werden auch in der Regel in Gemeinschaftsunterkünften oder in Communities weitergegeben. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr die Finanzierung, weil die Menschen natürlich selber diese Anwälte bezahlen müssen. Das bedeutet, dass man auf jeden Fall erstmal einen Vorschuss von mindestens 300 bis 500 Euro vorlegen muss, dass man dann monatliche Ratenzahlungen leisten können muss und dass zum Beispiel jetzt bei Menschen aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten viele Anwälte von vornherein abgewunken haben, weil die gesagt haben, tut uns leid, ihr zahlt jetzt hier Geld und wir können nichts euch machen. Also dass die Mandate zum Teil dann gar nicht angenommen haben, weil klar war, das ist sozusagen rausgeworfenes Geld für die Betroffenen. Das zu der Frage der Anwälte. Also bei den Behörden ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde schon sagen, dass vor der Ausländerbehörde selber die meisten Menschen am meisten Angst auch haben. Da erlebe ich auch tatsächlich einen gewissen Unterschied zwischen dem Landkreis und der Stadt Marburg, also so im Umgang mit den Menschen. Aber also da kommt es so ein bisschen auf die persönlichen Erfahrungen auch der einzelnen Personen an. Und es ist schon so, dass viele erstmal nochmal bei mir Rücksprache halten über bestimmte Vorgehensweisen oder fragen, wie mache ich das jetzt am schlauesten oder wie kann ich das jetzt am besten irgendwie darstellen, weil sie zum Teil auch schon dann an Sachbearbeiter geraten sind, die sie vielleicht nicht ganz so freundlich begrüßt haben. Aber jetzt über Rassismus ernsthaft beklagt, haben sich tatsächlich bisher noch nicht sehr viele. Das kommt dann manchmal sozusagen so ein bisschen in so einem generellen Wutrausch, wenn irgendwie alles rum ist, dass dann auch gesagt wird, ja Mensch, und bei der Behörde war es auch so. Aber allerdings ist es zugegebenermaßen bei uns auch nicht wirklich ein großes Thema, weil es bei uns dann eben sehr, sehr konkret um die rechtlichen Fragen geht und dadurch frage ich es nicht ab oder so.
Eine Frage zum Wohnen. Sie hatten vorhin erwähnt, dass das mit den Wohnberechtigungsscheinen jetzt sehr erschwert ist, so einen zu erhalten. In der Praxis wird sich dann ja wohl zeigen, dass weniger Wohnungen tatsächlich vermittelt werden an Familien. Gibt es da irgendwelche Zahlen, irgendwas, einen merklichen Rückgang an vermittelten Wohnungen?
Nee, dazu kann ich nichts sagen, weil es war eben auch so, dass bis zum Frühjahr, bis zum Frühjahr wurde das anders gehandhabt. Da wurden die Wohnberechtigungsscheine eben noch ausgegeben und durch eine Rückfrage beim Innenministerium stellte sich heraus, dass diese Praxis nicht richtig ist und dadurch ab dem Zeitpunkt dann verändert. Erstaunlicherweise, also es ist ja auch so, dass sobald man eine Anerkennung hat, kann man dann ja trotzdem in die Wohnung. Und es ist trotzdem so, dass ja auch die Stadt Marburg selber zum Beispiel Wohnungen anmietet, um dort Asylsuchende unterzubringen. Das ist dann aber eben eine andere Ebene. Das eine ist, dann ist das eine eben eine Wohnung, ja, also der freie Wohnungsmarkt sozusagen, der ist weiterhin relativ schwierig.
Meine Damen und Herren, ich habe heute wieder sehr viel gelernt. Ich wundere mich, wie wenig ich über alles dies weiß. Ich bitte Sie um einen ganz herzlichen Beifall.